dann habe ich das Ricarda gepitcht und wie gesagt, wir hatten uns noch nie gesehen und sie meinte am Telefon, das ist toll, wir machen das. Und ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Ich dachte, das wäre so ein Kennenlern-Telefonat und plötzlich hatte ich sowas wie einen mündlichen ersten Buchvertrag in der Tasche. Meine Frau war hochschwanger und dann ist ihre Mama gestorben und ich steckte mitten im Schreiben von diesem Buch, was natürlich auch all diese Themen so tief behandelt, steckte ich dann da drin und hatte plötzlich einen Stift auf dem Papier und hab mir dann gesagt, ich mache jetzt folgende Sache, ich schmeiß jetzt alles in den Müll, was ich schon geschrieben habe und wo ich selber nicht dran glaube. Nach ein paar Wochen, als das Buch dann draußen war, kam nachts eine Nachricht auf Instagram von einer Frau, dass sie sehr, sehr viel liest, aber noch nie so ein heilendes und wunderbares Buch gelesen hat wie Die Sieben Türen und noch nie so viel in ihrem Leben geweint hat. Dann saß ich auf meiner Couch und habe erstmal losgeheult, weil ich kam da überhaupt nicht mehr klar. Also mit diesem Bewusstsein, da ist jemand woanders auf der Welt oder woanders in Deutschland, dem das so viel bedeutet.
Adrian, ich freue mich so, dass du hier bist. Danke. Ich bin super gespannt über all die Themen, wo ich schon so im Gefühl habe, dass wir darüber sprechen werden. Also erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Dankeschön für die Einladung. Freue mich sehr.
Wie geht's dir?
Gut, ein bisschen aufgeregt, aber freudig aufgeregt. Und ich glaube, wenn wir gleich erstmal ins Reden kommen und man über die eigenen Themen und die Bücher redet, dann kommt der Fluss, glaube ich.
Ja. Nimm mich mal ein bisschen mit in dein Leben gerade.
Ja.
Lass mich dich kennenlernen. Ja. Wie lebst du? Wie sieht gerade dein Alltag aus? Womit beschäftigst du dich?
Ja. Viele Sachen würden jetzt gleichzeitig würde meine Frau sagen oder alle meine Freunde. Das runterbrechen ist, glaube ich, schwierig. Ich bin in den Medien unterwegs. Ich habe eine Produktionsfirma, schreibe da Drehbücher für Serien oder jetzt gerade einen Kinderkinofilm, der gefördert wurde. Und genau, und alles, was so das Bewegtbild mit sich bringt. Parallel schreibe ich jetzt seit 3 Jahren Bücher, da kann ich leider mal was zu erzählen. Und starte auch noch einen Podcast in ein paar Wochen. Und das ist so, das sind so das obere Dach. Und dann wird es unten noch ein bisschen kleinteiliger. Mit Musik mache ich noch und also Zeug. Ich bin so ein bisschen rastlos, aber nicht im getriebenen Sinne, sondern ich möchte ganz viel von meinen Interessen irgendwie verwirklichen. Und aber im Moment ist tatsächlich das Hauptaugenmerk ist das Bücherschreiben. Genau.
Du hast ja gerade so gesagt, das eine ist ja so das Dach oben, ne? Also das, was wir letztlich im Außen machen. Wer bist du im Innen? Also wenn man jetzt sagt, du bist nicht getrieben und machst aber trotzdem so viele Dinge, wer bist du in dir?
Ich bin, glaube ich, jemand mit ganz vielen Interessen und wenn ich, jetzt wo du es gerade nochmal wiederholt hast mit dem Dach, merke ich auch, das stimmt nicht, weil das oberste Dach ist einfach Familie. Meine Tochter und meine Frau und das da wohnt alles drunter und wenn der Rest wegbricht, dann ist das einzige Dach, was bleibt oder was wichtig ist. Ja. Also das habe ich gemerkt, meine Tochter ist jetzt 2, ich will mir jetzt nicht selber die Kredibilität als Autor nehmen oder so, aber alles andere ist unwichtig. Doof gesagt und ganz kurz gesagt, das bin ich ganz tief drin, dass alles wegbrechen könnte außer das. Aber umso schöner natürlich, wenn man es beides hat oder haben kann. Und die 2 sind auf jeden Fall auch die Menschen, die ganz viel von meiner Arbeit inspirieren, eigentlich alles. Und die Meinung ist mir total wichtig von meiner Frau. Und die Sicht auf die Welt, die meine kleine Tochter mitgebracht hat, mir, hat alles nochmal komplett, du wirst es wahrscheinlich nachvollziehen können, auch links gedreht. Und
Was gab es irgendwas ganz Bestimmtes, wo du sagst, das hat sich verändert, seitdem deine Tochter da ist?
Ja, Dinge werden unwichtig. Also vieles wird unwichtig. Vieles, was ich selber, glaube ich, vorher noch als total wichtig oder im Alltag als wichtig erachtet habe, hat plötzlich so eine Nichtigkeit bekommen, was manchmal natürlich ein bisschen schwierig sein kann im Business, sage ich jetzt mal, wenn man so ein bisschen so eine, es ist alles nicht so schlimm Haltung hat, wenn das jetzt heute nicht kommt, dann kommt's morgen. Ist jetzt nicht, dass ich plötzlich keine Deadlines mehr einhalte oder so, aber ich bemesse dem jetzt nicht mehr so viel Bedeutung oder gebe mein ganzes Leben dafür her, sondern ich habe es eher umgekehrt gemacht, dass ich mir jetzt konsequent in den letzten Jahren versucht habe, immer mehr Zeit zurückzuholen für die Familie und habe auch gemerkt, Wochenenden, ich dachte immer früher, Wochenenden muss man arbeiten. Also als Selbstständiger dachte ich immer, man hat 7 Tage, 24 Stunden ist man erreichbar, aber wenn man sich dann irgendwann bewusst dafür entscheidet, dass man das gar nicht sein muss, merkt man plötzlich, das geht, das ging die ganze Zeit und ich habe es einfach nicht gesehen, dass es geht. dass es einfach nur meine Entscheidung war. Und das ist, was meine Tochter mir auch gebracht hat, irgendwie diese Wichtigkeit und diese von gemeinsamer Zeit. Und nochmal, also wir werden ja eh, wenn wir genau hinhören, tagtäglich eigentlich daran erinnert, dass die Zeit einfach leider unaufhörlich nur in eine Richtung fließt. Wir hören nur manchmal nicht so gut hin und ich höre jetzt wieder hin und ich weiß, jetzt ist jetzt. Ich versuche in jedem Jetzt da zu sein. Das ist schwierig, das hört sich so einfach an irgendwie, das ist so ein einfacher Satz irgendwie. Aber es ist schon Training, man muss da schon immer wieder drauf achten. Ich auch bei mir selber, dass ich merke, jetzt gerade warst du es nicht. Du musst im Moment sein und das muss man natürlich nicht 24 Stunden. Wir sind immer mal wieder abgelenkt vom Leben, aber sich immer wieder dran zu erinnern, ich glaube, das ist ganz wichtig.
Gibt es eine bestimmte Wahrnehmung in dir, die dir bewusst macht, dass du nicht im Jetzt bist? Also woran merkst du, dass du nicht da bist?
Ich merke es, also oft merke ich es, wenn es meine Frau mir sagt, dass sie sagt, der Klassiker, dass sie sagt, hast du das gerade gar nicht gehört, wenn ich woanders bin, so dieses klassische Weihnachtsfilm getriebener Geschäftsmann-Ding, weißt du, wenn man auf seinem Handy eine wichtige Mail, wie ich dann auch mal versuche zu rechtfertigen natürlich. Ja, das war jetzt aber gerade wichtig. Das ist ja immer so, immer die erste Ausrede. Die Frage ist dann immer, die ich mir auch stelle, war es das? Oder hätte ich die auch einfach 5 Minuten später lesen können, wenn ich eh aus dem Haus bin? Jetzt merke ich, wenn ich manchmal einfach Dinge tue, also damit meine ich einen längeren Zeitraum, also ob es jetzt Projekte sind oder Jobs, die ich annehme, die ich eigentlich von vornherein wusste, dass ich die gar nicht machen möchte und dann doch wieder der alte Mensch bin, der das aus geschäftlichen Gründen macht oder eine Kopfentscheidung und diese Dauerkommunikation zwischen Kopf und Herz, die gerät gerade ins im positiven Sinne Ungleichgewicht, dass das Herz immer mehr gewinnt und da will ich eigentlich hin.
Und was hat dir dabei geholfen, in dieses Bewusstsein zu kommen, eben weniger Kopfentscheidungen und mehr Herzentscheidungen? Also was hat da die Brücke gebaut?
Eigentlich war es das erste Buch tatsächlich. Also es war Corona und das war keine schöne Zeit, glaube ich, für die meisten Menschen. Nur was es bei mir bewirkt hat, ist, dass ich nach 20 Jahren in so einem Hamsterrad.
Was war das Hamsterrad?
Das Hamsterrad war einfach die Medienbranche und das meine ich auch gar nicht so negativ, sondern ich habe eigentlich immer darauf geachtet, mein ganzes Leben, dass ich Spaß an dem habe, was ich tue. Ich glaube, hätte ich vor 10 Jahren doch gesagt, keinen Spaß mehr an der Medienbranche gefunden, dann hätte ich auch mir schon längst was anderes gesucht. Das hat immer ganz gut funktioniert, dass ich da immer meinem Herz gefolgt bin generell, aber irgendwann ist man in so einer Geschwindigkeit, dass man gar nicht mehr Stopp macht. Und ich habe mich dann während Corona das erste Mal hingesetzt, habe mich gefragt, warum bist du vor 20 Jahren nochmal nach Köln gekommen? Und eigentlich war die letzten 20 Jahre die Antwort, ja, weil du Filmregie studieren wolltest, weil du Filme drehen wolltest. Habe dann aber eigentlich gemerkt, dass ich eigentlich Geschichten erzählen wollte. Also ich habe gemerkt, die Bilder waren nur Teil oder das Transportmittel. Und habe mich dann an ganz viele Sachen erinnert, die ich anscheinend vergessen habe und habe in Schubladen geguckt und habe da, also zu meiner eigenen Überraschung, bücherweise handgeschrieben, voll mit Ideen schon, Kapiteln und Geschichten gefunden und habe mir die alle durchgelesen und dachte, also wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es wahrscheinlich gar nicht mehr und habe dann zuallererst tatsächlich ein Kinderbuch geschrieben und bin dann in Kontakt mit dem Ullstein Verlag gekommen, mit Ricarda, ein großartiger Mensch, ich glaube, du kennst sie auch, die dann mir quasi die Möglichkeit, also bin ich bis heute unendlich dankbar gegeben hat, mein Leben in diese Richtung weiterzuführen. Und ich habe ihr eine Idee gepitcht, am Telefon, wir haben uns noch nie gesehen gehabt, die eigentlich ein Zusammenschluss aus vielen Ideen aus meinen Büchern waren. Und zwar hatte ich immer wieder gemerkt, ich habe immer wieder über dieselben Sachen geschrieben, über Glück, über Trauer, über Angst, über Mut und hatte dann so 14 Themen, bis ich irgendwann gemerkt habe, Moment mal, das sind ja gar nicht 14 Themen, das sind 7. Das sind einfach 7 Sachen, die gemeinsam ein Ganzes bilden. Und darum geht auch das erste Buch. Und dann habe ich das Ricarda gepitcht und wie gesagt, wir hatten uns noch nie gesehen und sie meinte am Telefon, das ist toll, wir machen das. Und ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper, ich dachte, das wäre so ein Kennenlern-Telefonat und plötzlich hatte ich sowas wie einen mündlichen ersten Buchvertrag in der Tasche. Und dieser Weg, den ich seitdem mit Ricarda gemeinsam gegangen bin und dieses Vertrauen, was sie in meine Ideen legt, was ich so viele Jahre nicht mehr gewohnt war, weil es immer durch einen Filter geht in der Medienbranche. Irgendwer guckt immer drüber und sagt, mach mal lieber so, mach mal lieber so. Und jetzt seit 2 Jahren oder 3 kann ich ungefiltert ich sein. Und meine Gedanken, ohne dass jemand halt Stopp sagt, werden, was immer noch abgefahren für mich ist, werden in einem Buch gepresst und ins Regal gestellt.
Was war für dich das schwierigste Thema in dem Buch, was dem du begegnet bist?
Ich glaube, das ist jetzt, keine überraschende Antwort, aber das ist tatsächlich in meinem ersten Buch, das Kapitel Leben und Tod gewesen. Meine Schwiegermutter ist im Schreibprozess gestorben leider und hat meine Tochter so um 3 Monate verpasst. Also meine Frau war hochschwanger und dann ist ihre Mama gestorben. Und ich steckte mitten im Schreiben von diesem Buch und in diesem totalen Chaos und diesem Buch, was natürlich auch all diese Themen so tief behandelt, steckte ich dann da drin und hatte plötzlich hatte so den Stift auf dem Papier und hab mir dann gesagt, ich mache jetzt folgende Sache, ich schmeiß jetzt alles in den Müll, was ich schon geschrieben habe und wo ich selber nicht dran glaube und fange wieder von vorne an und schreibe nur, wo ich selber von überzeugt bin. Und als ich dann ins 7. Kapitel kam, wo es um Leben und Tod geht, und ich ganz großspurig natürlich in diesem Buch behaupte, das gehört dazu und das ist ein Teil davon, weil ohne den Tod wäre es nicht das Leben. Und diese Erkenntnis, die man da selber schreibt, auch erstmal anzunehmen, also hat mir tatsächlich das erste Mal geholfen in meinem Leben, mich erstens mit zu beschäftigen und zweitens so eine Angst. Ich glaube, man beschäftigt sich ja nur nicht mit dem Tod, weil man Angst davor hat. Und das war schon eine krasse Schreibtherapie. Besonders in diesem Kapitel, weil genau da sich halt beides getroffen hat. Also in diesen 3 Monaten sind mir halt Leben und Tod noch nie so eng begegnet in so einem kurzen Zeitraum. Und da steckt alles in diesem Buch und das ist auch unter anderem diesen beiden Menschen gewidmet. Weil ich dankbar bin für alles, was war, alles, was ist und alles, was kommt. Und das, ist der Tod auf jeden Fall gewesen. Das war ein krasses Thema auf jeden Fall.
Nimm mich da mal ein bisschen mit durch den Prozess. Also hast du selber auch erstmal im Widerstand dagegen, dass das passiert ist, dass sie gegangen ist? Oder wie bist du dann damit umgegangen und inwiefern hat dir das Schreiben geholfen?
Also sie war immer ein sehr großer Fan auch von mir, also in Anführungszeichen, genau wie meine Mama, die haben beide immer mich sehr unterstützt in all den Ideen. Und das habe ich noch nie erlebt bei einem Elternteil von einer Freundin oder so, die man damals hatte, dass man so auch auf dieser Ebene funktioniert und dass sie wirklich ehrlich vom tiefsten Herzen interessiert war an den Geschichten, die ich erzähle und an Dingen, die ich tue. Und dann haben wir so eine Connection und als sie dann gestorben ist, waren wir auch da, als das passiert ist. Und ich glaube, man hat so ein inneres Versprechen mir selber in dem Moment gemacht, dass ich das ab da auch für sie schreibe und dass das nicht in Anführungszeichen umsonst war, sondern dass es für was gut war und dass wir das mitnehmen, diese Erkenntnis. Wenn sie denn eine hat, der Tod, dass wir halt leben einfach, dass wir ihr das Versprechen geben können, dass wir leben, ja. Mhm. Und das jeden Tag. Und da achte ich drauf und deswegen heißt das neue Buch tatsächlich auch so, ja. Weil das jetzt einfach, genau, das jetzt ist sehr flüchtig.
Mhm. Du hast gesagt, bei dem ersten Buch, du hattest ursprünglich 14 Themen und hast dann aber erkannt, es sind eigentlich 7 Themen und ein großes Ganzes. Nimm uns noch mal mit in die 7 großen Themen und warum die eigentlich zusammengehören. Vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen erzählen mit dem kleinen Leuchten, ja. was dem da passiert in dem Buch.
Ich fand immer, also mal einen Schritt noch mal zurückzugehen, diese Grundfrage fand ich immer so spannend, weil ganz viele Leute beschäftigen sich, ganz viele Religionen, ganz viel Philosophie, was nach dem Tod passiert, was passiert nach dem Leben. Und ich hatte immer schon diesen Gedanken, was ist nicht eine spannende Frage, was davor ist? Wie spannend wäre es denn gewesen, wenn wir alle mal die Chance gehabt hätten, uns zu entscheiden, ob wir denn überhaupt leben wollen? So ein bisschen ich sage mal, die Weihnachtsgeschichte von Dickens ein bisschen umgedreht. Und zwar zeigt eine kleine Raupe einen kleinen Leuchten, 7 Türen, in die sie hineinblicken, wo immer Dualitäten sind. Also vermeintliche Gegensätze, die aber zusammengehören, weil das eine oder das andere nicht existieren kann. Also was ich schon meinte, Mut und Angst oder Trauer und Freude und Leben und Tod. Und sie schauen hinter diese 7 Türen und am Ende darf sich das kleine Leuchten entscheiden, ob es mit all dem, was es jetzt weiß, in die Welt gestoßen werden will. Ich will jetzt nicht spoilern, wie es ausgeht. Ich hoffe, man kann es sich denken. Aber auch da wieder war es natürlich so, dass man währenddessen das einfach gemerkt hat, dass man sehr viel drüber nachgedacht hat. Kann ich diese Erkenntnisse alle so annehmen? Und wie gesagt, ich hatte dieses Versprechen abgegeben und nehme jetzt deswegen, glaube ich, auch beides an. Also es gibt auch, obwohl es jetzt gerade so toll läuft, weil ich das machen darf, was ich machen kann, immer wieder Sachen, die schiefgehen. Es gibt immer wieder dunkle Momente, es passieren tragische Dinge und Unglücke und es gibt dunkle Tage und es gibt helle Tage. Aber allein das Wissen, dass es das gibt und dass die Sachen zusammengehören und dass danach auch wieder es besser wird, wenn man dann glaubt, das hat mir schon super viel geholfen. Ja.
Das Jetzt ist jetzt dein großes Thema.
Ja.
Wie bist du zu dem Buch gekommen und ist es eigentlich über dich selbst oder ein Teil von dir oder um wen geht's in Wahrheit in dem Buch?
Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Es geht schon, das hast du völlig richtig erkannt, auch wenn der Hauptprotagonist eigentlich doppelt so alt ist wie ich, ist das ein bisschen mein Future-Ich, das sich selber eine Botschaft schickt. Und ich hoffe, nicht nur mir, sondern vielen Leuten da draußen. Das ist eigentlich tatsächlich das größte Bedürfnis. Also was passiert ist damals beim ersten Buch, um dann mal ganz kurz zu erklären, so ein bisschen, was auch im zweiten drin steckt. Ich habe das damals, du hast ja auch Bücher geschrieben, und dann saß ich das erste Mal so an meiner Tastatur und dann macht man so Klimper-Klimper und denkt sich so, ja, das sind jetzt ein paar schöne Worte, das liest sich toll. Und ich habe aber diesen Übertrag nicht hinbekommen, dass das wirklich irgendwann in der Buchhandlung steht. Das wurde mir erst bewusst, als es gedruckt war. Und bis dahin war ich auf meinen 2 Quadratmetern mit meinen Gedanken. Und da habe ich plötzlich Angst bekommen und dachte, oh Gott, jetzt wo du es wirklich weißt, dass es wirklich herausgebracht wurde, kann ich nochmal drüber lesen und nochmal gucken, ob ich alles richtig geschrieben habe. Und nach ein paar Wochen, als das Buch dann draußen war, kam nachts eine Nachricht auf Instagram von einer Frau, dass sie sehr, sehr viel liest, aber noch nie so ein heilendes und wunderbares Buch gelesen hat wie die 7 Türen und noch nie so viel in ihrem Leben geweint hat. Und dann saß ich auf meiner Couch und habe erstmal losgeheult, weil ich kam da überhaupt nicht mehr klar. Also mit diesem Bewusstsein, da ist jemand woanders auf der Welt oder woanders in Deutschland, dem das so viel bedeutet. Und das hätte ich, also ich habe das wirklich nicht vorher damit gerechnet, dass sowas passieren kann. Und ich habe einfach nur geflennt, weil ich gemerkt habe, da ist mehr irgendwie, was anscheinend raus musste. Vielleicht sind es auch die letzten 20 Jahre, dass man irgendwie, es war freudiges Weinen, es war krass, es ist so viel Verantwortung. Ich habe auch ein bisschen Angst plötzlich bekommen, aber eigentlich war es nur schön und dann floss einmal alles raus, was ich so angestaut hatte. Und plötzlich habe ich gemerkt, das ist, was du willst. Wenn es nur eine einzige Person auf der ganzen Welt so berührt und wenn es nur einer Person was bedeutet, dann lohnt es sich, 100 Bücher zu schreiben. Und eine reicht. Und nach 6 Wochen schrieb sie mir nochmal, ich habe ihr dann geantwortet und meinte, das hat mich total berührt. Und nach 6 Wochen hat sie mir geschrieben, dass sie ihr komplettes Leben geändert hat. Sie hat ihren Job gekündigt. Sie folgt jetzt ihrem Herzen. Sie hat in einem Hospiz angefangen zu arbeiten. Und sie schaut jetzt wieder nach oben. Das fand ich einen der schönsten Sätze, die ich je gehört habe. Sie schaut jetzt nicht mehr nach unten, sie schaut jetzt wieder nach oben, den Menschen in die Augen. Und seitdem sieht sie auch wieder, dass die Menschen freundlich sind. Und vielleicht waren sie das auch immer, sie hat nur nicht hingesehen. Und seitdem bin ich mit der auch im schriftlichen Kontakt. Und das hat mich so inspiriert, dass ich dachte, das sind eigentlich Sachen, die ins zweite Buch fließen müssen. Und da habe ich auch das erste Mal eine Notwendigkeit für ein zweites Buch dann gespürt. Ja. Und genau, dass Menschen und die ist in meinem Alter ungefähr, um die 40, dass es nicht zu spät ist, dass man jederzeit heute sagen kann, hört sich immer so großkotzig an, weiß ich, ist immer so einfach dahergesagt, man muss ein paar Weichen stellen, aber es ist möglich, dein Leben zu ändern. Egal in welche Richtung es ist, egal welchen Traum du hast, lass dir von jemandem anders nicht sagen, was dieser Traum ist. Wir sind nicht diejenigen, die andere Leute Träume beurteilen. Das ist nur jeder für sich selber. Und wenn du einen hast, ob er klein ist, ob er groß ist, fang heute an, den umzusetzen.
Ja, total. Es gibt ja auch so viele Geschichten von so vielen Autoren oder Filmemachern oder Modedesignern, die mit 50 angefangen haben oder mit 60. Also, ne, das ist ja am Ende, it's never too late. Ja. So, es ist vor allen Dingen nie zu spät, es zumindest versucht zu haben.
Ja, das stimmt.
Also, weil allein, selbst wenn es nicht klappen würde, würde man es nie bereut haben, dass man es nicht zumindest versucht hat.
Ja. Genau, es geht ja auch nicht ums Ziel, es ist ja der Weg einfach. Also, so wenn du ein Buch schreiben willst, dann schreib ein Buch und ob es jemand, also ich bin froh, dass es ein paar Leute gekauft haben, aber ich wäre auch dankbar gewesen, wenn ich es einfach nur hätte schreiben dürfen, ehrlich gesagt. Weil das einfach ein Prozess ist. Und in dem Moment, wo du anfängst, deine Wünsche und Träume zu verwirklichen, merkst du schon, kommst du in ein ganz anderes Bewusstsein. Und das ist, ich habe einfach gelernt, es geht nicht um Ziele. Also es geht natürlich auch um Ziele, aber ich hoffe, du verstehst das. Es geht eigentlich nur noch um den Weg. Ich möchte den Weg genießen, weil das Ziel oder dieser berühmte Spitze des Berges, also kein Bergsteiger ist, glaube ich, jemals hochgegangen und hat sich da gemütlich gemacht. Die kommen alle wieder runter, gehen auf den nächsten Berg. Es ist einfach ein Weg, es ist ein Prozess. Es gibt nichts, was wir da oben...
Es wird einem auch kalt.
Es ist auch sehr kalt.
Also, sehr kalt. Dann stehst du da oben alleine auf der Spitze und denkst dir, ja, okay, jetzt bin ich hoch, aber jetzt gehe ich mir wieder runter zu den Menschen, die ich gern habe.
Ja.
Also, ja, total. Okay, und mit dem neuen Buch, da hattest du dann, wusstest du nach dem ersten Buch, okay, ich möchte noch eins schreiben.
Ja.
Und da hast du dich dann direkt auch wieder rangesetzt.
Ja, und es ist eine Fortsetzung, aber es ist auch keine. Man muss nicht das erste gelesen haben, es war mal das Jetzt zu lesen. Aber wer das erste kennt, der wird die Parallelen merken. Also im ersten Buch war Yara die Protagonistin, die jetzt auch im zweiten Buch ist, noch eine Raupe, jetzt ist sie ein Schmetterling. Und das kleine Leuchten, und ich will jetzt nicht sagen, dass dieser alte Mann das kleine Leuchten aus dem ersten Buch ist, ne, weil das kleine Leuchten steht eigentlich für jeden Menschen auf dieser Welt. Genau, hat das Leben hinter sich, also eigentlich genau die andere Beleuchtung des Lebens, einmal rückwärts betrachtet. Und genau, der Mann sitzt halt tagtäglich auf dieser Bank und hat die Freude am Leben verloren und wartet eigentlich nur noch auf den Tod tatsächlich. Und dann setzt sich eines Tages Yara auf seine Schulter, ein kleiner blauer redender Schmetterling, und beleuchtet mit ihm zusammen verschiedene Stationen seines Lebens und zeigt ihm, wer eigentlich der Mann war, der früher mal auf dieser Bank gesessen hat.
Gab es einen Moment in dem Buch für dich, der dich überrascht hat oder wo du sagst, so, oh, da wollte ich jetzt eigentlich selber gar nicht weiterschreiben. Also manchmal fordern einen Bücher ja auch so, man denkt emotional, da würde ich jetzt eigentlich gerne das Kapitel skippen.
Absolut. Absolut, ja. Das ist eine Sterbebettszene. Das ist einer der letzten Momente, die er mit seiner Frau hat. Und ich habe die sehr genau beschrieben, also den Geruch im Krankenhaus und dieses Piepen von den Monitoren und dieses Gefühl und diese ganzen Kleinigkeiten. Also ich musste so richtig da rein, als wenn ich selber da bin, so ein bisschen wie bei meiner Schwiegermutter, das am Sterbebett war. Man ist nochmal da. Und das ist nicht schön, man will da nicht sein. Also man freut sich natürlich, dass man in dem Moment bei jemandem war, aber die Situation an sich ist natürlich keine schöne. Und da muss ich schon ein paar Mal schlucken, und ich schreibe zum Glück nicht chronologisch, sondern ich springe dann einfach manchmal ins nächste und beschäftige mich dann mit dem Kapitel wieder, wenn es mir ein bisschen besser geht. Aber mit geht ja mit jedem Mal, dass man es zulässt oder darüber nachdenkt, auch ein bisschen gestärkt daraus. Und irgendwann hat man dann die Kraft, das zu schreiben. Und dann hat es, glaube ich, auch die Strahlkraft, die es haben soll, weil es leider halt auch so ist, dass diese Sachen natürlich die dann sind, die einem das vor Augen führen, wovon das Buch eigentlich handelt, die Vergänglichkeit und wie wichtig das ist, dass wir den Moment, den wir miteinander haben, genießen.
Welche Rolle spielt für dich, also, oder anders gesagt, bei mir, wenn ich die Bücher schreibe, ich habe immer das Gefühl, irgendwas schreibt mit. Also so, ne, das ist so ein bisschen wie so, irgendwie so was Großes Ganzes, was da, was irgendwie noch so ein bisschen was mit reinbringen möchte. Und die Bücher, die du schreibst, sind ja auch sehr philosophisch, ne? Oder sie haben ja sehr so ein, ja, einen sehr übergreifenden, eine übergreifende Intention, würde ich beschreiben. Woran glaubst du? Und inwiefern spielt das, woran du glaubst, eine Rolle in deinem kreativen Prozess?
Das ist eine spannende Frage. Das ist gut. Ich glaube tatsächlich, dass ich mir so ein bisschen das auch gerade baue, doof gesagt, an das an was ich glaube. Es hat keinen Namen. Ich glaube, das ist auch das, was warum es super individuell einfach bei jedem Menschen ist. Also ich würde es doof gesagt für jeden Menschen auch vielleicht als Baukastensystem betrachten. Also der eine ist vielleicht fein mit einer ganz bestimmten Religion. Bei wem anders ist es eine Mischung vielleicht aus zwei. Und ich glaube, alles ist richtig und nichts ist falsch und alles ist legitim. Bei mir ist es sehr viel, hat es mit dem realen Leben zu tun, also im Jetzt, also um den Menschen, die ich begegne. Ich habe so ein, ich mag das Lied Instant Karma von John Lennon ganz gerne. Also nicht den Gedanken, tu die ganze Zeit Gutes und wenn du dann mal weg bist, dann wirst du wiedergeboren als was Schönes. Sondern ich glaube an den Gedanken, dass das sofort passiert. Also dass wir in jedem Alltag mit kleinen Gesten und großen Gesten ein direktes Feedback bekommen. Also dieses Instant-Karma-Prinzip habe ich vor ein paar Jahren in Nepal, war ich drei Jahre in Folge für so ein Kinderdorfprojekt und habe da das andere Leben kennengelernt und diese Herzlichkeit und gemerkt, da gibt man nicht, wenn man was zurück will, sondern einfach nur um zu geben. Und die sagen auch super selten Danke, weil die davon ausgehen, dass wenn du was tust, dann hast du das aus deinem Herzen getan und nicht, weil meins dann dafür dankbar sein muss. Und das fand ich so einen schönen Gedanken und habe dann da auch Tagebuch geschrieben und kam dann irgendwie auf diesen Instant-Karma-Gedanken von John Lennon. Und den verfolge ich so ein bisschen, da glaube ich dran, dass wir, oder versuche es auch natürlich umzusetzen, dass es jemand merkt, wenn bei mir was ankommt, dass ich dem direkt das Gefühl gebe, ich spiele es dir direkt zurück, deine wunderbare Art oder deine kleine Geste. Und ich glaube, das ist das, woran ich glaube. Und ich glaube auch an ganz vieles, was ich gar nicht benennen kann, weil ich immer noch, wie man merkt, nach den Worten suche. Aber ich glaube schon, dass ich auch sehr spirituell bin, aber ich kann dir nicht genau sagen, was es ist. Es ist mehr ein Gefühl als Worte. Ja.
Ich habe ich bin berühmt, dass ich dafür, dass ich immer jedem Menschen, der mir begegnet, ich die Person Karten ziehen lasse. Wir haben hier einmal Engelkarten, wir haben Ancestor-Karten und wir haben Spirit-Animal-Karten. Du kannst einfach eine Karte von all den Karten nehmen, egal von wo, ja, wo du sagst.
Ich nehme die Engelkarten. Meine Schwiegermutter hat immer jedes Weihnachten Engelkarten mit uns gelegt.
Na, guck mal. Und dann, wenn du möchtest, kannst du sie sehr gerne einmal vorlesen, weil dann ist das einmal, was aus der geistigen Welt gerade hier noch gesagt werden möchte.
Guck mal, das passt zu uns. Kommunikation.
Na, guck mal.
Die Engel mahnen dich nicht zu vergessen, dass ein spiritueller Mensch stets ehrlich und aufrichtig ist. Wenn du aus dem Herzen heraus sprichst, spüren deine Mitmenschen die Resonanz der Wahrheit und haben Vertrauen zu dir. Wähle stets positive Worte. Richte deine Aufmerksamkeit auf das Gute im Leben, dann wirst du dich gleich viel vitaler und gesünder fühlen. Höre deinen Mitmenschen zu und reagiere offen und ehrlich auf alles, was sie sagen. Dadurch werden sich all deine Beziehungen verbessern. Kommuniziere auch ständig mit dem Ursprung aller Dinge, indem du betest, in Klammern, beten bedeutet bitten, und meditierst. Meditation bedeutet zuhören. Halte die Kommunikation mit deinen Mitmenschen stets aufrecht, sei eine Brücke zu den Herzen und Gedanken der anderen. Bitte deinen Engel, in deine Aura einzutreten und durch dich auf höhere Weise mit anderen Menschen zu kommunizieren. Die Affirmation dazu ist, ich kommuniziere klar und aufrichtig mit Gott und meinen Mitmenschen.
Voll schön. Danke, das passt ja perfekt.
Sehr, 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 sehr.
Ich habe die eine Frage, die ich all meinen Podcast-Gästen immer stelle. Wenn du dir vorstellst, du lebst jetzt noch ein ganz, ganz langes und erfülltes Leben und eines Tages in vielen, vielen, vielen Jahrzehnten irgendwann ist der letzte Tag deines Lebens und du gehst über in eine neue Welt. Und ich sag mal, in dem Fall wäre deine Frau bei dir und würde dir einen Zettel geben, ein weißes Blatt Papier und einen Stift und würde zu dir sagen, Adrian, all deine Bücher sind weg, dein Podcast ist weg, es wurde alles gelöscht. Aber du kannst auf diesen Zettel noch drei Dinge schreiben, von denen du dir wünschen würdest, dass die Welt danach lebt, wenn du nicht mehr da bist. Was würdest du aufschreiben?
Das ist eine große, große, große Frage. Ich habe in meinem neuen Buch eine Stelle, da schreibt der alte Mann auch einen Brief an seine Kinder und Enkelkinder, aber sagt auch gleichzeitig, alles eigentlich, was ich in diesem Brief schreibe, möchte ich euch zu Lebzeiten sagen. Also ich möchte sehr, sehr gerne alles, was ich zu sagen hatte, zu Lebzeiten tun. Ob es meiner Tochter ist oder meiner Frau oder was ich tun kann, um die Welt ein bisschen zu einem besseren Ort zu machen. Also hoffe ich sehr, dass ich das alles getan haben werde, wenn es soweit ist. Aber wenn man es vielleicht runterbrechen wollen würde in eine universelle Sprache, dann würde ich es, glaube ich, sehr einfach halten, so dass vielleicht viele Menschen was mit anfangen können. Also seid lieb zueinander, seid lieb zu den Tieren und seid lieb zur Umwelt. Das ist, glaube ich, eine gute Basis, von der wir ausgehen können, um größere Sachen aufzubauen. Ja, das ist so, wonach ich lebe und den Rest von da ausgehend, der kann eigentlich nur gut werden.
Wenn wir über das Jetzt sprechen, zum Abschluss, was würdest du sagen für jede, die gerade zuhört, was können wir heute tun, um wirklich ein bisschen mehr im Jetzt zu sein und ein bisschen weniger in der Vergangenheit, in der Zukunft, in unserem Gedankenkarussell? Wie schafft man das im Alltag, wirklich mehr da zu sein?
Ja, also dadurch, dass ich selber noch im Prozess bin, kann ich natürlich nur die Sachen sagen, die ich jetzt umsetze. Es ist sehr viel, erstmal Dinge aus der Vergangenheit oder Zukunft muss man erstmal, glaube ich, konfrontieren. Also man muss nicht abschließen, aber man muss sie annehmen. Also Yara sagt zum alten Mann auch, du musst deine Frau nicht vergessen. Du darfst halt nur nicht nur die dunklen Gedanken, dass es sie nicht mehr gibt, irgendwie Teil deines Lebens sein lassen. Ist also, dass wir Sachen aus der Vergangenheit abschließen oder ob es positiv oder negativ, aber dass wir sie annehmen auf jeden Fall, und Sachen, die in der Zukunft passieren, auch nicht so viel Druck und so viel da vergisst man, glaube ich, die meiste Zeit. Also wenn ich da bin, werde ich das tun, wenn ich das habe, dann, ne, und dann sind wir wieder bei dem Berg und dann siehst du von der Bergspitze, ach, da gibt es noch ganz viele andere Bergspitzen. Und eigentlich kommt man nie an. Und wenn man aber die ganze Zeit versucht, der Zukunft hinterher zu rennen, dann verpasst man so ein bisschen die Gegenwart. Also natürlich ist Plan toll. Ich bin nicht so der Planungsmensch, ich bin so ein bisschen der Chaot, der einfach mit 180 km/h losfährt, ohne nachzudenken. Aber irgendwo in der Mitte liegt vielleicht die Wahrheit, dass wir, glaube ich, ganz schön viel Leben verpassen in dem Moment, wo wir Pläne machen. Das ist erstmal der eine Punkt. Und Punkt zwei sind ja echt die kleinen Dinge. Auch das habe ich ins Buch geschrieben. Also einfach mal wirklich ein paar Minuten für sich nehmen. Einmal, ich bin eben gerade hier über die Straße gegangen und habe dann einfach, bin ich stehen geblieben plötzlich und habe einmal tiefen Atemzug genommen von der wunderbaren Luft hier, die wunderbare Waldluft und die Tannen und Nadelbäume. Und das war einfach eine halbe Minute, stand ich mitten auf der Straße und habe gemerkt, wow, das war jetzt gerade jetzt. Ich war gerade da und auf die kleinen Dinge. Und fällt mir leichter natürlich noch mehr, seit ich eine Tochter habe, das durch die Kinderaugen zu sehen. Alles ist neu, jedes Mal ist das erste Mal, man erlebt sein eigenes Aufwachsen nochmal neu, erinnert sich, wie groß kleine Dinge waren. Irgendwann mal Ameisenstraßen oder wie das Licht durch Blätter fällt oder wie viele Stunden man sich mit Wassertropfen einfach beschäftigen kann. Also ist für jeden was anderes, aber die kleinen Dinge und bewusst da sein und genau Menschen zuzuhören und genau, leben. Ich glaube, man spürt es in dem Moment. Wie gesagt, ich habe es gerade gespürt und manchmal überrasche ich mich dann selber, wenn ich weiß, das war jetzt gerade jetzt. Das war jetzt 100% jetzt. Manchmal sind es auch nur 80%, aber es ist okay. Man muss ja nicht immer am Ziel ankommen. Wie gesagt, es ist ein Weg. Und ja, das sind so die kleinen Dinge im Alltag.
Danke dir. Also es war einmal das Jetzt.
Es war einmal das Jetzt.
Ist jetzt da wahrscheinlich, wenn die Folge veröffentlicht ist. Ich wünsche allen ganz, ganz, ganz viel Freude beim Lesen. Das Schöne bei deinen Büchern ist ja, dass sie illustriert sind. Also ne, das ist so ein bisschen wie Kinderbücher für Erwachsene eigentlich,
genau.
Oder?
Kann man schon sagen. Genau, wir haben lange nach dem Namen für das Genre gesucht. Es ist eine poetische Erzählung für Erwachsene mit Illustrationen. Genau. Das ist ein sehr langer Titel, aber ja,
ganz
steht
einfach.
Meistens in der Buchhandlung steht meistens
neben. Es gibt ein Regal mit deinem Buch da drin.
Nee, daneben steht der kleine Prinz meistens. Das sind große Fußstapfen tatsächlich. Das ist dasselbe Regal in jeder Buchhandlung. Aber genau, da steht's. Ich wollte dir auch nochmal Danke sagen, bevor wir fertig sind. Also auch ganz toll, was du tust und so viele Menschen inspirierst, ist, glaube ich, ganz wichtig.
Dankeschön.
In den heutigen Zeiten. Und vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Danke dir. Ja, danke fürs Herkommen. Danke fürs, da auch vorausgehen mit deinen Gedanken und dir vertrauen und dass du das einfach gemacht hast und die Geschichten erzählst und da auf deine Seele ja auch gehört hast, ne, die immer gesagt hat, ich möchte gerne Geschichten erzählen. Und manchmal braucht es tatsächlich den Bruch oder die Pause im Außen, die der Seele den Raum gibt, sich erinnern zu können.
Voll.
Und ich bin froh, dass du das genutzt hast. Und ich bin so froh, dass es dich zu Ricarda geführt hat, weil Ricarda ist, also auch an Ricarda hier nochmal ganz viel Liebe.
Ja,
die ist so
absolut.
Ein Engel und so ein unfassbar, also die ist ja wirklich ein Engel. Die ist einfach ein so unglaublicher Mensch. Und da hast du auf jeden Fall den richtigen Menschen gefunden, der dich da begleitet.
Ja, ich hoffe auf deinen Weg.
Ja.
Vielen, vielen Dank.
Das ist voll schön. Also danke, danke. Und allen Erfolg der Welt für deine Bücher, für deine Geschichten und ganz viel echte, wahrhaftige, tiefe Momente mit deiner Tochter, einfach, ne, die jetzt ja noch kommen dürfen, was ja so schön ist. Also danke dir.
Danke dir.
Willkommen zurück aus dieser Folge. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitgenommen. Wie immer, teil diese Folge so, so gerne mit deinen Lieblingsmenschen. Schick sie raus über WhatsApp, über wo auch immer mit du kommunizierst. Abonnier diesen Podcast. Folge mir so gerne auf iTunes, auf Spotify, auf YouTube. Einfach kurz auf Folgen oder Abonnieren klicken. Lass natürlich so gerne auch einen Kommentar und ein bisschen Liebe-Sprinkle da. Und du findest mich auch auf Instagram @LauraMarlinaSeiler. Und wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Es ist so schön, dass es dich gibt. Fühl dich von Herzen umarmt. Rock on and Namaste, deine Laura.